Kaum ein Land glänzt mit einer ähnlichen Dichte an Sterne-Restaurants wie die Schweiz. Die gastronomischen Ambitionen hierzulande sind groß. Quizfrage: Wo steht der größte Weinkeller der Schweiz? Nein, nicht in Zürich, nicht in Genf oder St. Moritz, sondern in Gonten im Appenzellerland. Leonteq-Gründer Jan Schoch investiert dort gerade 130 Millionen Franken in ein Hotelkomplex und in Gourmet-Tempel, in denen am Ende oft nur 1-2% Marge bleiben. Warum gehen Investoren ein solches Risiko ein? Und überlebt die Schweizer Gourmet-Küche heute nur noch mit Hilfe von Mäzen? Ihr hört Hinter der Schlagzeile, den Podcast von CH Media. Mein Name ist Marc Schoder und ich habe Jörg Ackermann zu Gast, den stellvertretenden Chefredaktor vom St. Galler Tagblatt. Hi Jörg.
Hi Marc, hallo miteinander.
Jörg, zurzeit investieren Unternehmer in der Ostschweiz viele, viele Millionen in Hotels und in Gourmet-Restaurants. Wie außergewöhnlich ist diese Entwicklung?
Ja, es ist schon recht speziell, jetzt gerade für die Ostschweiz, würde ich sagen, weil es sind drei bekannte Namen. Einerseits mit dem Peter Spurler von Stadler Rail, mit dem Jan Schoch, der 130 Millionen investiert, wie du schon gesagt hast, in Gonten. Und mit dem Olivier Bernhard, dem On-Gründer, der jetzt auch eine alte Liegenschaft in Heide gekauft hat. Und es ist eine Entwicklung, die überall passiert in der Schweiz, aber in der Ostschweiz können wir es jetzt wirklich gerade sehr fast unter Laborbedingungen beobachten, was da genau vor sich geht und warum das eben viel so gute Restaurants fast nicht mehr selbsttragend sind und ohne Mäzen nicht können funktionieren.
Ist das jetzt nur ein Ostschweizer Phänomen, wo es schwer wird für die Spitzengastronomie ohne Mäzen?
Nein, ich glaube nicht. Man hat in den letzten Wochen und Monaten verschiedentlich können lesen von verschiedenen auch Sterne- oder Gourmet-Restaurants, wo zum Teil sehr überraschend zugegangen sind. Das jüngste Beispiel ist das Restaurant Elmira in Zürich, wo glaube das Menü mit Getränkebegleitung 350 Franken gekostet hat. Und die sind nicht rausgekommen. Die sind überall gelobt worden für ihr Konzept, aber es hat am Schluss ökonomisch einfach nicht ganz gelangt. Und so die gleiche gutes Essen, gleich gutes Geschäft, das hat vielleicht früher noch mal gegolten. Und das ist heute wirklich nicht mehr so. Man muss einfach wirklich gut kalkulieren, dass man da rauskommt. Und es gibt wahrscheinlich auch ein paar Trends, wo zum Teil der Spitzengastronomie nicht helfen. Beispielsweise, dass die Leute tendenziell eher weniger Alkohol trinken. Oder vor allem weniger Wein, weil gerade der Weinverkauf ist in dieser Spitzengastronomie oder generell in Restaurants recht wichtig für den Umsatz, weil dort hat man natürlich viel höhere Margen als beim aufwendigen Kochen, wo am Schluss nicht wahnsinnig viel übrig bleibt. Und darum kommen so die allgemeinen Trends, jetzt gerade beim Wein, wahrscheinlich sind das ja grosse Herausforderungen für die Spitzengastronomie, aber auch für andere Restaurants.
Was treibt diese Gastro-Investoren wie Jan Schoch, Olivier Bernhard oder Peter Spuler an? Sind das profitable Investments oder sind das wirklich Herzensprojekte von den Männern?
Ich glaube, es sind wirklich eher Herzensprojekte, weil wenn man das Geld investieren und eine grosse Rendite einfahren, dann müssen wir wahrscheinlich in andere Sektoren eher gehen. Es gibt unterschiedliche Motivationsgründe. Beim Peter Spurler, da hat es gerade als Restaurant umgebaut für 3 Millionen Franken, das Restaurant Winkelried in Frauenfeld. Er hat auch ein bisschen eine familiäre Vorbelastung, in Anführungszeichen. Sein Vater ist selber Spitzenkoch gewesen. Im Dolder in Zürich hat zu den besten Köchen gehört von seiner Zeit in der Schweiz. Also er hat offenbar eine Affinität zur Spitzengastronomie und leistet sich jetzt so ein Restaurant, wo er gute Gastronomen angestellt hat und den er auch kann nutzen für Geschäftsessen, beispielsweise im Thurgau. Dann beim Jan Schoch, er betont immer wieder seine Verbundenheit zum Appenzellerland. Er kommt ja von dort. Und seine Eltern haben tatsächlich in dem Appenzellerhaus, das erste Hotel, das er gebaut hat in Gonten vor 10 Jahren, haben einst geheiratet und er hat sehr eine emotionale Verbindung zu dem Ort und hat jetzt mittlerweile fast 130 Millionen Franken investiert. Mhm. Mit Olivier Bernhard wissen wir es nicht so genau. Er ist On-Gründer, hat jetzt letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr eine alte Liegenschaft in Heide gekauft und plant dort wahrscheinlich auch irgendein Hotel oder Wohnungen.
Jetzt zahlt man heute 200, 300 Franken für ein Menü und trotzdem reicht es für die Gastronomen oft finanziell nicht. Warum nicht?
200 bis 300 Franken ist natürlich wirklich die Spitzengastronomie, würde man sagen, von 16, 17 Gourmet-Punkte aufwärts. Mhm. Das ist, wie du sagst, tatsächlich sehr viel Geld. Also wenn man noch Wein dazu nimmt, mit Weinbegleitung ist man schnell mal bei 300 oder sogar mehr Franken pro Person. Das ist auf den ersten Blick wahnsinnig viel Geld. Wenn man aber genauer anschaut, merkt man, ja, es ist tatsächlich, brauchen die Gastronomen den Betrag, um überhaupt noch an- und rauszukommen. Also einerseits braucht es natürlich Köche, Servicepersonal, das müssen gute Leute sein, weil in der Spitzengastronomie nützt es nichts, wenn man einfach gut kocht und keine guten Leute hat oder die nicht gut sind im Service. Und dann kommt natürlich das Ganze drumherum, also Personalkosten, man muss höhere, wertvolle Lebensmittel einkaufen, die natürlich auch teurer sind als andere Lebensmittel. Dann kommen zum Teil gestiegene Energiepreise dazu. Man muss die Immobilien, die das Restaurant ist, auf dem neuesten Stand halten mit Technik, Küche, Lüftung und so weiter. Ja, und dann muss man zum Teil halt auch noch Miete zahlen. Und die sind dann zum Teil sehr hoch. Und das ist auch ein wichtiger Faktor.
Es ist ja noch interessant, oder, dass die Gourmet-Küche, der Luxus, ist genauso betroffen irgendwie von Entwicklungen wie das gemeine Volk, Stichwort Innenstadtmieten. Gibt es da einen Kostenblock, der Spitzenrestaurants besonders unter Druck setzt?
Ja, ich glaube, Miete ist noch ein recht wichtiger Faktor, weil Personal brauchen alle, gute, wertvolle Lebensmittel, hochwertige Lebensmittel brauchen alle in dieser Spitzenküche. Aber es gibt wirklich Unterschiede bei den Mieten. Oder? Es gibt Gastronomen wie Christian Kuchler im Thurgau mit seinem Schöffli Wigoltingen mit 18 Gourmetpunkten, was eine grosse Erfolgsgeschichte ist, dem gehört das Haus. Also dem muss nicht jeden Monat noch 5'000 Franken Miete jemand zahlen. Und dann gibt es andere, die halt wirklich in super Lagen ein Restaurant haben, die zum Teil halt 10.000, 20.000 Franken Miete zahlen müssen im Monat. Und das Geld muss man zuerst mal erwirtschaften.
Mhm. In einer Geschichte fürs Tagblatt hast du aber auch andere Fälle erwähnt, zum Beispiel den Fall von Tobias Funke in St. Gallen. Und der zeigt halt, wie schnell es kippen kann, oder? Kannst du kurz sagen, was da passiert ist?
Genau, der Tobias Funke ist ein sehr renommierter Koch. Der hat 18 Gourmetpunkte, gerade so Michelin-Stern, mit seiner Fernsicht in Heiden. Ist wirklich überall gefeiert worden. Hat dann nachher das Multertor in St. Gallen übernommen, ein Restaurant vom Globus, an bester Lage. Und das Restaurant war eigentlich immer voll. Die Spieler von FC St. Gallen waren permanent dort drin. Ja, man konnte Fondue essen im Winter in so Gondeli. Wirklich ein super Konzept. Immer viele Leute. Und man hatte das Gefühl, der läuft sehr gut. Und dann nach eineinhalb Jahren war der Laden plötzlich Konkurs. Man hat nie so genau herausgefunden, warum. Also man hat nie genaue Auskünfte bekommen. Aber was ich jetzt herausgefunden habe, die Miete ist wirklich, wie man schon immer gemunkelt hat, extrem hoch gewesen. Man redet von 25'000 Franken im Monat. Das war sicher ein wichtiger Punkt gewesen. Ja, und um so ein gutes Restaurant zu führen, gehört es eben nicht nur dazu, dass man sehr gut kocht, sondern dass man auch gut kalkuliert. Und Tobias Funke hat auch die ganze innere Einrichtung zum Teil auf eigene Kosten gezahlt und er hat sich da wahrscheinlich einfach übernommen.
Mhm. Ist denn die klassische Gourmet-Küche wirtschaftlich im Nachteil gegenüber jetzt zum Beispiel Hotelrestaurants mit einer Mischrechnung? Vielleicht kannst du auch noch das Konzept Mischrechnung kurz erklären.
Genau, also der grosse Unterschied, wenn ich da bei meiner Recherche herausgefunden habe, ist wirklich, dass halt ein Spitzenrestaurant, wo man Hotel angegliedert ist, da gibt es ganz viele Beispiele. In St. Gallen ist beispielsweise im Hotel Einstein, haben wir 18 Punkte Gourmet-Restaurant. In Basel gibt es diverse Spitzenrestaurants, wo mit angegliederten Hotels funktionieren. Oder in Bad Ragaz im Quellenhof gibt es ein paar sehr gute Gourmet-Restaurants, die sehr hoch bewertet werden. Und dort ist einfach so, wenn man noch ein Hotel im Hintergrund hat, dann bei Hotelübernachtungen ist die Marge wahrscheinlich deutlich höher als in der Spitzengastronomie. Und so ein Spitzenlokal kann ja ein Argument sein, dass man an einem Ort Ferien macht und dann halt im Hotel absteigt. Aber jetzt wie beispielsweise Christian Kuchler vom Schöfli in Wigoltingen, der hat einfach nur das 18-Punkte-Gourmet-Restaurant, kein Zimmer. Also der muss jeden Franken mit dem Essen und mit dem Restaurant erwirtschaften und kann da nichts quersubventionieren. Und darum ist die Leistung schon sehr gut. Oder ein Agron Leschi vom Jägerhof in St. Gallen, der hat auch kein Hotel oder Übernachtungsmöglichkeiten. Der erwirtschaftet sein ganzes Geld mit dem Restaurant.
Jetzt hast du schon den Namen genannt wieder, Christian Kuchler, die Brücke gebaut zur nächsten Frage. Es gibt eben Ausnahmen wie den Christian Kuchler im Schäfli oder ein Agron Leschi im Jägerhof. Was machen solche Leute denn anders?
Da ist sicher ein Punkt, das sind relativ kleine, also nicht richtig grosse Restaurants, relativ kleine Restaurants mit einem überschaubaren Team von vielleicht 6 bis 8 Leuten. Und genau die haben, also das funktioniert auch nur, weil die Chefs zum Teil nicht nur eben Gastgeber und Chefköche sind, sondern überall auch mit anpacken und beispielsweise noch das Restaurant aufräumen oder putzen am Abend. Und sie haben sicher sehr ein gutes Konzept. Gerade der Agron Leschi vom Jägerhof in St. Gallen hat eben nicht nur das Gourmet-Menü für 8 Gänge, das dann irgendwie 220 Franken kostet, sondern man kann dort auch am Abend à la carte essen, wo man nicht immer 150 Franken ausgeht. Das ist sicher noch ein wichtiger Punkt auch. Und das, der Vorteil von so kleinen Teams ist sicher, dass man vielleicht eher gute Leute findet. Die haben beide oder auch andere Beispiele in der Ostschweiz von so erfolgreichen Spitzenrestaurants ohne Hotel oder Museen im Hintergrund. Die haben oft Mitarbeiter, die schon sehr lange dort sind, für Gastroverhältnisse, vielleicht 15 Jahre, und sich sehr stark auch identifizieren und darum auch sehr gute Leistung abliefern, was Gäste natürlich spüren, nicht nur in der Küche oder auf dem Teller.
Mhm. Also eine lange Tradition, Teamgeist, Verbundenheit zum Haus sind wichtig. Mhm. In deinem Text spricht der Kuchler aber von einer Marge von 1-2%. Und ich habe mich gefragt, wie überlebt man mit solchen Zahlen?
Mhm. Also beim Kuchler ist es konkret so, dass der, wo das Restaurant von seinen Eltern übernommen hat, glaube vor etwa 10 Jahren, hat er sehr viel Geld investiert, das er schon gehabt hat, in Umbau. Und das ist jetzt eigentlich alles neu, auf Top-Standard, und das Haus gehört ihm. Also es kommen da keine unverhofften Kosten mehr, und er kann wirklich einfach mit den 1-2% kommt er durch. Und ich glaube, im Notfall, wenn es mal nicht so würde laufen, zahlt man sich selber vielleicht einfach ein bisschen weniger Lohn aus. Und ja, aber es ist tatsächlich alles sehr eng kalkuliert, weil halt der Aufwand bei dieser Spitzengastronomie sehr hoch ist. Jeder Teller wird speziell zubereitet, jeder Gang. Es müssen Top-Produkte sein. Die Gäste erwarten, wenn sie so viel Geld zahlen, wirklich einfach ein kulinarisches Erlebnis. Und das kann man nur bieten, wenn man das auf qualitativ hohem Niveau machen kann.
Mhm. Jetzt reden wir ganz schön viel über Finanzielles. Ketzerisch gefragt, ist unternehmerische Disziplin heute wichtiger als kulinarische Kreativität?
Nein, das glaube ich nicht. Es braucht sicher unternehmerische Disziplin, oder? Sonst kann man nicht überleben. Aber ich glaube, am Schluss entscheidet sich schon auch die Qualität in der Küche natürlich darüber, ob man Erfolg hat oder nicht. Also ja, die kulinarische Kreativität ist schon sehr, sehr wichtig. Und das ist ja auch der Grund, warum die Leute zu einem in so ein Spitzenrestaurant kommen.
Ich würde jetzt gerne am Ende noch kurz über ein Fallbeispiel vertieft sprechen, nämlich über den Gupf und Investor Mick Eberle. Der hat den Gupf in den 80er Jahren gekauft und wurde damals belächelt. Jetzt aber, wenn sogar internationale Stars wie Roger Federer oder George Clooney dort essen, würdest du sagen, ist das Glück oder ist es Strategie?
Ja, ich glaube, Strategie ist nicht gewesen, dass irgendwann mal der George Clooney dort ist. Der hat offenbar tatsächlich dort gegessen, wie er mir gesagt hat, Mick Eberle im Interview. Aber er hat sicher als einer der ersten in der Ostschweiz oder vielleicht sogar in der Schweiz in den 80er Jahren die Vision hatte, auf dem Land, auf einem Hügel in Rethobel im Appenzellerland, ein Spitzenrestaurant aufzubauen. Und er hat natürlich als Unternehmer, der gut gewirtschaftet hat, einfach natürlich den Vorteil gehabt, dass er nötige Kleingeld hat und einfach mal zuerst können investieren, ohne dass das rendieren musste. Und so ist er dazu gekommen, dass Daniel Humm, einer der bekanntesten Köche weltweit, der ja mittlerweile in New York ein sehr berühmtes Restaurant führt, einmal dort war. Und dann ist der Walter Klose gekommen, und die haben das einfach auf einem Top-Niveau gemacht, und das hat sich herumgesprochen. Und hat immer an seinem Konzept festgehalten, der Mick Eberle, und der Erfolg gibt ihm recht. Also das Restaurant ist offenbar Mittag und Abend, wenn sie offen haben, mit ihren 50, 60 Plätzen praktisch im Haus verkauft.
Mhm. Der Mick Eberle hat dir gesagt, dass es 10 Jahre gedauert hat, bis der Betrieb wirklich schwarze Zahlen dann geschrieben hat. Was sagt das aus für dich über die Realität der Spitzengastronomie?
Ja, dass man einfach Geduld braucht, oder? Man kann nicht hingehen, ein Restaurant eröffnen und dann denken, man schreibt im zweiten Monat schwarze Zahlen, oder? Man braucht, das bestätigt ja ein bisschen die Ausgangsthese von dem Artikel, dass es heute ohne Mäzen oder Hotel im Hintergrund oder Anfangsinvestor einfach fast nicht möglich ist, so etwas zu eröffnen, oder? Weil man muss sich ja auch einen Kundenstamm erarbeiten. Viele Restaurants auf dem Niveau überleben auch darum gut oder sind dann erfolgreich, wenn sie auf eine grosse Anzahl Stammgäste können zahlen können. Weil alles andere, das ist sehr unberechenbar. Und das gibt einem so ein bisschen die wirtschaftliche Basis dann.
Und ein weiterer Tenor in deinem Text ist Beständigkeit, oder? Weil der Gupf investiert ja auch immer wieder und auch zurzeit Millionen in den Umbau, in Technik. Also ist ständiges Investieren überlebenswichtig?
Ich glaube, ja. Weil die Leute, eben, wenn sie so viel Geld ausgeben, erwarten sie nicht nur auf dem Teller Top-Qualität, sondern auch rundherum. Also ein schönes Restaurant mit Top-Infrastruktur. Und gerade weil Konkurrenz in dieser Spitzengastronomie erheblich ist. Du hast es am Anfang gesagt, es gibt, glaube ich, kein Land auf der Welt, wo so eine Dichte hat, der Spitzenrestaurants wie die Schweiz oder kaum ein Land auf der Welt. Und der Konkurrenzkampf gross ist, muss man da immer dranbleiben. Und ich glaube, jemand, der nicht ständig wieder investiert, hat da mittelfristig eher verloren. Mhm.
Würdest du sagen, ist Spitzengastronomie ein Geschäftsmodell oder eher kulturelles Engagement oder auch ketzerisch gesagt ein Special Interest von wohlhabenden Unternehmern?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen alles. Also alles, was du da erwähnt hast. Ich habe im Rahmen von dem Artikel auch noch mit Urs Heller geredet, dem Chefredakteur von Gourmio, und er hat noch einen schönen Satz gesagt, dass es eigentlich für alle besser ist, wenn die Unternehmer, die die nötigen Millionen für die Spitzengastronomie haben, das Geld in die Spitzengastronomie investieren und nicht irgendeine teure Yacht in Südfrankreich kaufen. Weil ja, von diesen Investitionen profitieren ja dann oft auch Gewerbebetriebe vor Ort, der Bäcker, der lokale Metzger oder der Handwerker. Und ja, da kann man schon sagen, es ist eigentlich ein Engagement, das vielleicht auch ein gewisses Renommee gibt diesen Leuten.
Das war Hinter der Schlagzeile, der Podcast von CH Media. Mehr Folgen oder ein breiteres Angebot findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns doch gerne, dann verpasst ihr keine Folge. Schön, dass ihr zugehört habt und auf bald.